Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern im Herrn, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich heute Abend und auch die folgenden Tage unter euch sein kann, dass wir unter euch sein können. Es ist wunderbar, wenn kostbare Kinder Gottes miteinander versammelt sind, um Gottes Wort zu hören. Und wir wollen von unserem Herrn Frucht erwarten und erbitten im Glauben, dass der Herr Jesus uns zurüstet durch sein wunderbares Wort, dass wir einen Durchblick bekommen über die oftmals verwirrenden Erscheinungen dieser letzten Zeit, in der wir leben, und dass wir zugerüstet werden, einfach den Weg geradlinig und treu mit unserem Herrn Jesus zu gehen, mitten in einer Zeit, wo viele Wegweiser uns von diesem Weg wegführen wollen. Ja, ich denke, es ist sicher sinnvoll und leider notwendig, dass auch an dieser Konferenz das Thema charismatische Bewegung ein Thema ist. Wir sehen ja, dass diese Bewegung wirklich auf so vielfältige Weise immer wieder auch selbst bibeltreue Gemeinden, Kreise, Jugendliche in der Familie beeinflusst. Dass kaum ein gläubiger Christ hier auf dieser Welt so ohne weiteres leben kann und dienen kann und auch ein bisschen weiteren Blick hat, ohne dass er auf irgendwelche charismatische Einflüsse in seinem Umfeld stößt. Jedenfalls bei uns. Nun, ich möchte am Anfang, bevor wir zu dem spezielleren Thema geistliche Kriegsführung kommen, doch noch einmal ein paar grundlegende Worte sagen. Wie müssen wir diese Bewegung im Lichte des Wortes Gottes einschätzen? Was haben wir da vor uns? Das ist ganz wichtig, dass wir eben nicht auf irgendwelche menschliche Einschätzungen, Theorien, Gedanken, auch nicht auf Erlebnisse und Erfahrungen bauen, sondern dass wir wirklich das Wort Gottes studieren als einen Schlüssel zum Verständnis der verschiedensten Erscheinungen dieser letzten Zeit. Und das gilt auch für die Pfingst- und charismatische Bewegung. Wir finden im Wort Gottes ganz klare prophetische Warnungen vor dieser Bewegung. Und ich möchte uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, Matthäus 24, diese prophetische Endzeitrede unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, wo der Herr eigentlich zeigt, als die Jünger ihn fragen, 3b, Matthäus 24, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Ja, da antwortet der Herr sicher anders, als die Jünger sich das gedacht haben. Er weist sie auf die Hauptgefahr und ein grundlegendes Kennzeichen der Endzeit hin, und es ist die Verführung. Er sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt, in die Irre führt, vom richtigen Weg abführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und dann Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und dann auch in Vers 24 und 25, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Ja, wir sehen hier, dass unser treuer Herr in seiner Liebe uns warnt, dass er uns nicht im Unklaren lässt über das, was uns in dieser letzten Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und das grundlegende Kennzeichen dieser Zeit ist Verführung, religiöse Irreführung im Namen Jesu Christi. Und das ist das, was auch uns als jungen Christen so verwirrend war, was uns so getäuscht hat, dass alles so echt, so fromm, so biblisch klingt, was von diesen Charismatikern kommt. Zumindest wenn man, wie wir damals unreif und in der Bibel nicht so richtig gefestigt ist, dann klingt es erstmal sehr eindrucksvoll und glaubwürdig. Und viele lassen sich da hinter das Licht führen, weil sie einfach auch die Zeichen dieser Zeit nicht erkennen, weil sie nicht sich warnen lassen vom Wort Gottes und weil sie auch nicht in der gesunden Lehre des Wortes Gottes gegründet sind. Also diese religiöse Irreführung ist nicht etwa von den Zeugen Jehovas her oder von irgendetwas Fernstehendem, was man sofort merken würde, sondern das sind scheinbar echte Leute. Und es ist ganz interessant, wenn wir Matthäus 7, Vers 15 dazu nehmen, wo der Herr auch lehrt über die falschen Propheten, dann finden wir genau auch diese Eigenschaft der Täuschung so deutlich ausgesprochen. Ich lese einfach mal Matthäus 7, Abvers 15, einige Auszüge. Da sagt der Herr, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. Also diese Bewegung tritt auf im Gewand, dass das vollmächtige, kraftvolle, hingegebene, wiedergeborene Kinder Gottes seien. So der Eindruck wird erweckt. Schafskleider. Ja? Sie sehen aus wie Schafe des Herrn. Aber der Herr selber, der Herzenskenner, sagt, inwendig sind sie reißende Wölfe. Das heißt Diener des Teufels. Nicht wiedergeboren. Sie gehören nicht zu den wahren Gläubigen. Sie sind Scheinchristen. So wie es auch in 2. Korinther 11 steht, die Diener des Teufels, die sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, so wie der Satan eben gerade auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung auftritt als ein Engel des Lichts und viele damit täuscht. Das ist das Kennzeichen dieser Bewegung. Und eben interessant sind auch diese letzten drei Verse von diesem 17. Kapitel. Da sagt der Herr ab Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ihr Lieben, wenn wir diese prophetischen Worte des Herrn Jesus ernst nehmen, wenn wir Matthäus 7 und Matthäus 24 miteinander verbinden, dann müssen wir für die letzte Zeit vor der Wiederkunft des Herrn eine Bewegung von falschen Propheten erwarten. Und diese Bewegung von falschen Propheten hat drei Kennzeichen, die der Herr Jesus hier uns nennt. Das erste ist, sie verbreiten Prophetien oder Weissagungen im Namen Jesu Christi. Das zweite ist, sie treiben Dämonen aus im Namen Jesu Christi. Und das dritte ist, sie tun große Wunderzeichen im Namen Jesu Christi. Nun, und dann kann man einfach einmal ganz nüchtern sich anschauen, wo ist in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi in den letzten 100, 150 Jahren eine solche Bewegung sichtbar, die diese drei Merkmale hat. Prophetien, Dämonenaustreibung, Wunder, Heilungswunder, Wunderkräfte. Ihr könnt suchen, so viel ihr wollt. Ihr werdet nichts anderes finden als die Pfingst- und charismatische Bewegung und ihre unmittelbaren Vorläufer, sprich Irvingianismus oder ähnliche falschprophetische Bewegung. Aber in dem eigentlichen Sinn ist es ganz stark ausgeprägt in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, dass diese drei Elemente auftauchen, deren sie sich rühmen. Das ist ja gerade das Besondere. Und wenn wir uns diese Bewegung einmal anschauen, dann ist es doch genau das Faszinierende, was viele irregeführte, ungefestigte, junge Christen, aber auch ältere anzieht, diese scheinbare Vollmacht, diese scheinbare Rückkehr zur Apostelgeschichte 2. Das sagen sie ja. Wir haben das urapostolische Christentum. Bei uns gibt es wieder die Wundergaben, die Kräfte von damals. Wir erleben die Apostelgeschichte neu. Und das ist die große Grundlehre und der Grundirrtum dieser Bewegung, dass sie sagen, am Ende der Gemeindegeschichte gießt Gott seinen Geist noch einmal aus über alles Fleisch, über die ganze Menschheit. Es wird eine riesige Erweckung geben. Das ist die Grundlüge, aber auch der Köder, mit dem diese Bewegung seit über 100 Jahren operiert. Und seit über 100 Jahren gibt es Tausende von Propheten, die Zehntausende von Visionen, Träumen, Engelserscheinungen, Christusbotschaften, Prophetenworten haben, die alle sagen, Gott wird bald seinen Geist ausgießen und die ganze Welt wird erweckt werden und sich bekehren. Und es ist seit 120 Jahren nicht passiert. Aber die Lügenpropheten prophezeien es weiter. Ja, sie stützen sich auf Joel 3, sie sagen, Gott muss alle Menschen letztlich erwecken und zur Bekehrung bringen. Die ganze Welt, ganze Völker bekehren sich. Bei uns in Stuttgart gibt es ja den Peter Wenz, ja, das ist ja einer der Obercharismatiker und heute ein gefragter Mann, weil er aus allen möglichen Gemeinden bis zu 4000 Gottesdienstbesucher zusammen gestohlen hat. Ich sage es mal ganz deutlich. Ja? Und deswegen bewundern ihn alle, und er ist inzwischen im Vorstand der Evangelischen Allianz als Gemeindewachstumsfachmann hochgeachtet. Ja, der hat auch gesagt, ja, Stuttgart, da gibt es eine große Erweckung. Irgendwann mal hat er geweissagt, wenn ich es richtig weiß, 80.000 bekehren sich, und haben sich nicht mal 80 bekehrt. Und dann hat er gesagt, Gott wollte es so, aber ihr habt nicht genügend geglaubt und gebetet, deswegen ist der Plan Gottes nicht in Erfüllung gegangen. Ja? Und so geht es die ganze Zeit. Die große Erweckung, die großen Massenbekehrungen. Also das ist diese Faszination. Ihr könnt der Teil von einer gewaltigen Bewegung Gottes sein. Ihr könnt Macht ausüben über den Teufel. Da hören wir heute Abend noch davon. Ihr könnt Großes bewirken. Das Schwierige ist nur, dass der Herr Jesus zu den Treuen der Gemeinde in der Endzeit in Philadelphia in diesem Sendschreiben sagt, du hast eine kleine Kraft. Wisst ihr, das hat mich als Pfingstler gestört. Ich habe das ja auch gelesen. Ich habe gedacht, wir sind da nicht gemeint. Wir haben ja die große Power. Wir haben die große Kraft. Ja, tatsächlich, das sind andere gemeint. Der treue Überrest, die Gläubigen, die in der Endzeit dem Herrn Jesus treu sind, die sind nicht die Leute, die die große Macht haben. Wir können nicht eine Massenerweckung erwarten von Millionen Menschen, die sich bekehren. Die Pfingstler und Charismatiker ziehen da viele Bibelstellen zu Rate, die im Grund auf das tausendjährige Reich weisen. Ja? Sie verwechseln die Heilszeiten, sie bringen alles durcheinander. Joel 3, wenn man das im Zusammenhang liest, ist ganz klar für Israel gemeint. Ja, das ist die Geistesausgießung, die der Überrest von Israel erfährt, wenn er sich bekehrt zu dem Herrn. Ja, das passt zusammen mit Zacharia, mit Hesekiel, mit Jesaja. Überall finden wir diese Geistesausgießung oder Gabe des Geistes am Ende für Israel, aber nicht für die Heiden, nicht für die ganze Welt. Und deswegen ist auch diese Massenerweckung ein großer Betrug. Genauso wie eben diese zweite Fundament der Pfingst- und charismatischen Bewegung, die Geistestaufe als zweite Erfahrung, wo angeblich man sagt, ja, die Gläubigen haben ja den Geist gar nicht richtig empfangen und sie müssen erst noch eine zweite Erfahrung machen bei den Pfingstlern, wo dieser falsche Geist dann über sie kommt. Und dieser falsche Geist bewirkt falsche Gaben. Da hören wir morgen davon. Wundergaben, Prophetengaben. Und diese sehen aus, wie wenn sie echt wären. Aber wenn du genau hinguckst, dann sind es Fälschungen. Das Problem ist, dass wir alle die Bibel oft nicht genau genug lesen. Wenn wir wirklich studieren, was in 1. Korinther 14 steht und vergleichen das mit den pfingstlerischen Zungen, was die biblische Sprachengabe war, dann sehen wir, das ist absolut nicht dasselbe. Das eine ist letztlich ein Geplapper, ein sinnloses Geplapper von irgendwelchen Silben, ekstatischen Geplapper, und das andere waren reale heidnische Fremdsprachen. Ja? Die übernatürliche Gabe, Fremdsprachen zu sprechen, heidnische Fremdsprachen. Und das ist absolut nicht dasselbe. Das ist eine Fälschung. Genauso die Wunderheilung, werden wir morgen drauf kommen. Ja? Wenn wir das vergleichen mit dem Echten, dann ist es eine Fälschung. Wenn wir aber nicht so genau hingucken, wenn wir alles so mit einem Weichzeichner großzügig anschauen, dann scheint es doch biblisch zu sein. Und das ist unser Problem, dass wir nicht genau genug die Schrift lesen und studieren und vergleichen, was steht geschrieben und was behaupten diese Leute. Sonst würden nicht so viele auf diesen Betrug reinfallen. Aber es ist so, dass sie eben sagen, wir als Gemeinde, wir haben die apostolischen Wunderzeichen, die apostolischen Kräfte, ja, wir haben Apostel und Propheten wieder ganz neu. Und wisst ihr, wen sie dann mal als den obersten Apostel ausrufen werden? Hunderte von Propheten, von Baals Propheten, den Papst, da bin ich überzeugt, das kommt irgendwann. Ja? Und dann werden alle Pfingstler und Charismatiker den Kniefall tun. Aber das steht uns noch bevor. Im Moment ist es jedenfalls so, dass diese falschen Propheten eben eine ganz falsche Sicht von der Gemeinde, von der Kirche haben. Und zwar, dass die Gemeinde triumphieren und herrschen sollte. Dass sie die ganze Welt erobert. Und genau in diesem Zusammenhang ist auch unser Thema von heute Abend. Das ist eine relativ neue Entwicklung eigentlich, die in der klassischen Pfingstbewegung zunächst mal nicht so stark angelegt war, sondern erst in der Charismatik so richtig aufkam, dass nämlich Leute gelehrt haben, die Gemeinde hätte den Auftrag, sie hätte den Auftrag, die Mächte der Finsternis zu binden und die Festungen der Finsternis niederzureißen, um den Weg freizumachen für die große Erweckung. Das ist also so eine Lehre, die eben hinter dieser geistlichen Kriegsführung steht. Es ist die Lehre von der herrschenden Gemeinde. Und wisst ihr, das ist schon mal eine grundlegende Verführung und Irrlehre. Wir müssen die Heilsgeschichte beachten. Wir müssen studieren, was Gottes Wort sagt. Die Gemeinde herrscht jetzt nicht, sondern die Gemeinde leidet. Wir sind berufen zu herrschen. Wir sind Könige und Priester in Christus. Aber im Moment haben wir einen Priesterdienst. Und der königliche Dienst, der kommt erst, wenn unser König als Messias, als Herrscher geoffenbart ist. Dann dürfen wir ihm dienen, mitregieren, aber nicht jetzt schon. Und das hat seine guten Gründe. Wenn wir jetzt nämlich im Fleisch schon herrschen dürften, dann würden wir dadurch verdorben, stolz. Wir würden genauso in Sünde fallen wie der große Engel, der rebelliert hat. Deswegen hat Gott es sehr weise gemacht, dass die Gemeinde, solange sie in dieser Heilszeit ist, eine leidende Gemeinde ist, eine zeugnisgebende Gemeinde, eine Gemeinde, die aus der Schwachheit stark ist und nicht in der Welt eine triumphierende und beherrschende Rolle einnimmt. Aber genau das behaupten die Pfingstler und Charismatiker. Sie sind im Grund völlig verweltlichte Pseudochristen, die diese Lehren entwickeln. Ihr Sinnen ist auf diese Welt gerichtet, auf die Erde, nicht auf den Himmel. Das ist das Schreckliche. Sie wollen Gesundheit hier auf der Erde. Das falsche Evangelium von der Heilung, die angeblich in der Erlösung mit inbegriffen ist. Sie wollen Erfolg. Ja, diese magische Wort des Glaubenslehre, wenn du nur richtig bekennst und richtig glaubst, dann kriegst du Geld, dann kriegst du Erfolg, dann machst du Karriere, dann landest du in den Spitzenpositionen. Das lehren die. Jedenfalls die extremen Charismatiker. Und sie wollen Geld. Viel Geld. Wohlstandsevangelium. Ja? Und sie wollen Macht. Sie wollen, so hieß es bei den falschen Propheten, als wir da noch dabei waren, ihr werdet nicht der Schwanz sein, sondern das Haupt. Ja? Falsch angewandt aus dem Alten Testament. Ja? Israel wird einmal das Haupt sein, und zwar auch wieder im tausendjährigen Reich. Auch nicht jetzt. Ja? Aber das wird umgedreht, wird einfach verwendet, um die Leute irre zu führen, dass sie etwas ganz Falsches glauben. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Vision der herrschenden Gemeinde steht auch diese Irrlehre der geistlichen Kriegsführung. Ihr habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, diese Jesusmärsche, die da gemacht werden, Gebetsmärsche, wo dann die Charismatiker proklamierend durch die Straßen ziehen und skandieren irgendwelche Sprüche oder beten sogar laut in Zungen oder singen dem König Jesus, der angeblich jetzt schon regiert, klingt alles sehr fromm. Aber ihr Lieben, das ist falsch, unbiblisch und ist ein ganz großer Irrtum. Wenn wir es ganz genau ansehen, dann müssen wir ganz klar sagen, der Herr Jesus ist jetzt noch nicht König in dem Sinn, dass er seine Königsherrschaft schon angetreten hätte. Ihr Lieben, sonst müsste die Welt anders aussehen. Das ist ja eine Lästerung zu behaupten, dass Jesus Christus jetzt schon regiert. Ja, dann wäre Friede und Gerechtigkeit auf dieser Welt. Anders geht es nicht. Sondern die Tatsache ist, der Herr Jesus wurde verworfen als König von Israel. Und er ist in den Himmel aufgefahren und er ist Herr über alles im Himmel. Aber auf der Erde herrscht immer noch der Teufel und der Mensch. Deswegen haben wir das, was wir heute haben. Und diese Zeit hat Gott bewusst so eingesetzt. Der Satan ist Fürst dieser Welt, weil Gott ihn dazu eingesetzt hat. Ich hoffe, das ist uns klar. Die Charismatiker sagen, dem Teufel ist es gelungen, durch List und Macht Gott praktisch die Macht streitig zu machen und sich als Fürst dieser Welt selber einzusetzen. Das ist Lästerung. Ist uns das klar? Gott ist der allmächtige, souveräne Herrscher über dieses Universum. Es geschieht gar nichts, ohne dass Gott es nicht erlaubt und zulässt und in seinem Plan eingeplant hat. Wenn der Satan den Hiob angreifen wollte, dann musste er vorher Gott um Erlaubnis fragen für jeden Schritt. Und Gott hat genau gesagt, hier ist Grenze. Ja? Der Satan ist ein gefallenes Geschöpf und er hat nur Macht, weil Gott sie ihm gegeben hat. Wir wissen nicht so genau, warum. Man könnte aber gut sich vorstellen, dass Gott einfach diesen Ratschluss gefasst hat, damit die sündigen Menschen den einmal spüren mit seiner bösen Herrschaft, den sie anstelle Gottes erwählt haben. Sie haben sich ja im Sündenfall für die Schlange entschieden und gegen ihren Schöpfergott. Und nun sollten sie die Früchte ihrer falschen Entscheidung essen, damit sie aus dem Leiden, das aus diesem Bösen entspringt, umkehren sollen. Und wie viele sind es, die umkehren, weil sie von den bösen Früchten der Sünde und dieser von Satan verdorbenen Welt verletzt, enttäuscht sind und letztlich sich zum Herrn wenden. Ja, das sind, denke ich, Gottes Gedanken. Auf jeden Fall ist der Teufel, hat er als Fürst dieser Welt Macht, weil Gott ihn eingesetzt hat, aus gar keinem anderen Grund. Und deswegen können auch 100 fanatische Charismatiker den Teufel nicht wegbeten. Wisst ihr, wenn die Charismatiker mit ihrer Kriegsführung recht hätten, dann wären schon längst sämtliche Dämonen auf der Welt im Abgrund, wo sie dann nämlich erst dann sein werden, wenn Christus sie hinschickt. Ja? Denn an Eifer fehlt es denen nicht. Ich war selber mal bei einer Gebetsversammlung, wo viele Pfingstler und Charismatiker zusammen waren, die haben laut in Zungen gebrüllt und dann hat der Leiter gesagt, und jetzt lasst uns dem Teufel die Füße zertreten. Und dann haben sie Hunderte gestampft mit den Füßen und haben gemeint, jetzt haben sie dem Teufel den Kopf zertreten. Ja? Das Problem ist, dass er immer noch genauso aktiv ist und genauso Fürst dieser Welt ist wie vorher, weil das gar nicht geht. Wir können nicht gegen die Ratschlüsse Gottes anbeten. Ja? Das ist falsche, illusorische Gedanken, die da letztlich verbreitet werden. Aber das ist diese Theorie, die Gemeinde muss die Mächte der Finsternis niederreißen, binden, in den Abgrund schicken. Und wenn sie das geschafft hat, durch viel Gebet und Binden und Proklamieren, dann wird die große Erweckung ausbrechen. Also wer die Erweckung hindert, das ist der Teufel. Das klingt doch gut, oder? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein ganz bösartiger Humanismus. Der Mensch ist eigentlich gut. Wenn der Mensch könnte, wie er wollte, dann würde er sich sofort bekehren. Nur der Teufel hindert ihn. Stimmt es? Sagt es uns die Bibel? Da denkt man drüber nach, ja? Im Grund sagt die Bibel, das Herz des Menschen ist böse bis in die letzte Faser hinein. Er ist ein Rebell. Er ist selber ein Sünder. Das ist nicht der Teufel, der ihn zum Sünder macht, sondern der Mensch ist von Natur aus selber Sünder. Und deswegen kann man auch das Böse nicht wegbeten, indem man angeblich den Teufel bindet, dann wäre immer noch der sündige Mensch da. Aber Gott hat dem Teufel noch Raum gegeben und deswegen ist er immer noch der Fürst dieser Welt. Und er wird es sein bis zu diesem herrlichen Moment, wo Christus selber, nicht die Gemeinde, einem Engel Befehl gibt, und dann ohne jedes Spektakel bindet dieser Engel den Teufel und wirft ihn in den Abgrund. So, und dann ist diese Sache passiert. Aber heute versuchen das Tausende von irregeleiteten Pfingstlern, den Teufel zu binden und in den Abgrund zu schicken. Und nicht nur den Teufel, das ist eben auch diese entwickelte Lehre der geistlichen Kriegsführung, dass da spekuliert wird über irgendwelche Fürsten, die über irgendwelche Städte gesetzt sind, über Deutschland, über Völker. Nicht alles von dieser Spekulation ist falsch. Wir lesen ja im Propheten Daniel, dass es tatsächlich finstere Engelfürsten zumindest dort gegeben hat, über Griechenland und über andere Länder, die auch sich einen Kampf geliefert haben mit dem Herrn und seinen Engeln. Das gibt es in der unsichtbaren Welt. Nur die Bibel sagt uns nur ganz wenig darüber. Und das, was die Charismatiker tun, ist hemmungslose Spekulation, verbunden mit falschen dämonischen Offenbarungen. Wisst ihr, die sind natürlich nicht zufrieden mit dem, was die Bibel sagt. sondern ihnen kommt es darauf an, zum Beispiel zu erfahren, was der Fürst der Finsternis über Leipzig oder Dresden ist, wie der heißt und was seine Assistenten sind. Und dann werden die ganz gezielt mit Namen angesprochen. Wie soll man das erfahren? Nun, sie haben ja diesen prophetischen Irrgeist. Und deswegen beten sie in Zungen und versuchen, Offenbarungen zu bekommen aus dem Geist, wie dieser Fürst heißt, den sie da angreifen müssen. Oh, und dieser falsche Geist gibt ihnen jede Menge Informationen. Ja, das ist gar kein Problem. Und dann wird da gesagt, ja, der Geist der Gier oder der Geist der Habsucht, naja, da ist nicht so weit weg, das kann man in Frankfurt besonders gut sagen. Natürlich sind da Geister der Habsucht da, ja, aber versteht ihr? Und dann wird dieser Fürst angesprochen und dann rufen Hunderte von Charismatikern, wir binden dich, du darfst nicht mehr die Börse verführen, du darfst nicht mehr regieren, wir binden dich und werfen dich in den Abgrund. Und sie glauben tatsächlich, dass genau das passiert. Ja? Nur 20 Jahre später müssen sie immer noch beten und immer noch binden, weil der Geist der Gier leider immer noch am Wirken ist. Ja? Also das sind so diese Dinge, wenn man sie mal konkret nimmt. Im Grund müsste man drüber lachen manchmal, weil das so aberwitzig ist. Aber es ist eine ganz ernste Sache. Wisst ihr, und das ist nämlich die Not. Es wird hier gesagt, die Gemeinde muss die Fürsten und Mächte der Finsternis erkennen, bis hinein in die kleinsten Dinge. Und deswegen ist zum Beispiel ein C. Peter Wagner, der ja einer der großen Experten dieser geistlichen Kriegsführung ist, ist zum Beispiel so abergläubisch und so gebunden und getrieben, dass er praktisch seine Fenster von seiner Wohnung mit Weihwasser gesalbt hat und besprengt hat, weil ihm die Dämonen gesagt haben, dass sie dann wegbleiben, wenn er katholisches Weihwasser nimmt. Weil die Leute haben nämlich Angst, weil die sehen nämlich Geister in ihrer eigenen Wohnung. Weil, wenn man nämlich diese Geister anspricht und binden will, dann ist es nichts anderes als Zaubereisünde und Spiritismus nach 5. Mose 18. Und das ist jetzt diese ganz ernste Dimension. Dass wir entsehen müssen, dass der Satan über diesen falschen Geist der charismatischen und Pfingstbewegung die Leute dazu bringt, Dämonen anzusprechen und zu binden. Und es ist nichts anderes als das Bannen von Geistern, das in 5. Mose 18 verboten wird. Natürlich berufen sich die Pfingstler auf die Apostel, auf die Dämonenaustreibungen der Apostel. Und da ist jetzt auch wieder die Frage der Heilsgeschichte. Wie sind die biblisch zu verstehen? Ja, wenn wir mal Matthäus 10 lesen, das ist ja so eine Charta, Magna Charta der Pfingstler und Charismatiker, diese Verse, diese Aussendung der Apostel. Ja, wir müssen immer den Zusammenhang lesen und nicht nur einzelne Dinge rauspflücken. Wenn wir da lesen, wie der Herr Jesus die 12 aussendet, da lesen wir, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Ja, wenn wir das genau lesen, dann finden wir eine Sache, die natürlich die ganzen Pfingster und Charismatiker schön weglassen. Nämlich der Herr hat die Apostel ausgesandt, nicht alle, und er hat sie gesandt nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja? Wenn also die Pfingster so wortgetreu wären und Matthäus 10 befolgen würden, dann müssten sie alle ein Ticket ohne Rückflug nach Israel buchen und müssten dort ihr Unwesen treiben. Aber das machen sie natürlich nicht. Und auch die Ermahnung, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es, das scheint auch irgendwie ausgeblendet zu sein. Ja? Die machen das ganz andersrum. Aber versteht ihr, das war ein einmaliger Auftrag. Die Apostel hatten im Volk Israel den Auftrag, Dämonen auszutreiben. Aus Ungläubigen, nie aus Gläubigen. Aber aus Einzelpersonen. Die Apostel haben nicht den Geist der Gesetzlichkeit über Jerusalem gebunden und in den Abgrund geschickt. Ja? Sondern die haben aus einzelnen, vom Satan gequälten Menschen diese Geister ausgetrieben. Das war eine Ausnahmegenehmigung, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Sie sollten diese Geister ansprechen, damit, und es sagt der Herr an einer Stelle, damit offenbar würde, dass der Messias gekommen ist, dass das Königreich Gottes in der Gestalt des Messias mitten unter den Israeliten war. Das war das Wunderzeichen, das damals getan werden sollte, Dämonenaustreibung. Das heißt aber nicht, dass wir heute den Auftrag haben, Dämonen auszutreiben aus Ungläubigen und schon gar nicht aus Gläubigen. Aus Gläubigen kann man keine Dämonen austreiben, weil Gläubige können nicht besessen sein. Ja? Ein wahrer Gläubiger ist nach Kolosser 1,13 herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, der Satan kann ihn gar nicht beherrschen. Er kann ihn anfechten, aber nicht beherrschen. Ja? Besessen sein können nur Ungläubige. Und wisst ihr, was nutzt es, aus einem Ungläubigen einen Dämon auszutreiben? Das hat der Herr Jesus selber gesagt. Ja? Er hat gesagt, schaut her, wenn ihr jetzt da von diesen Geistern frei geworden seid und ihr bekehrt euch nicht, dann ist euer Haus wie ein geschmücktes Haus und der Geist kommt wieder mit 7 anderen. Ihr kennt diese Stelle. Ja? Das hat den Leuten selber gar nichts gebracht, wenn sie sich nicht bekehrt haben. Das war ein Wunderzeichen, dass die Macht des Herrn unter den Israeliten bezeugen sollte. Das war ein Wunderzeichen der Apostelzeit. Aber davon abgesehen ist es Sünde, wenn ein Christ Dämonen anspricht. Das dürfen wir nicht. Sind wir nicht dazu berufen. Das ist Spiritismus. Und das ist eine Sache, die eben ganz, ganz gefährliche Folgen haben kann. Und das ist übrigens auch ein Problem. Vielleicht sage ich da ein bisschen was Gefährliches, wenn wir die Geschichte von Blumhardt uns anschauen. Ja? Wenn ihr das mal genau anschaut, der Blumhardt wurde von einem besessenen Medium in die Irre geführt. Und diese Dame hat offenbar gemacht, dass da Geister in ihr wohnen. Und er hat nicht nur die Geister versucht auszutreiben, sondern er hat die Geister befragt. Ihr Lieben, und das ist total falsch. Und die Geister haben ihn gründlich angelogen. Sie haben gesagt, wir sind Seelen von Christen, die nicht in den Himmel kommen können, weil da noch ein Bann auf uns liegt. Bete für uns, predige das Evangelium, damit wir frei werden können und in die Seligkeit eingehen. Blumhardt wurde da Allversöhner über dieser Sache und er hat seinen Sohn bezeugt, dass er praktisch in einer leeren Kapelle den abgeschiedenen Geistern gepredigt hätte. Ja? Das heißt, er hat sich von dem Betrug dieser Geisterwesen irreführen lassen. Und das ist auch heute noch so, auch bei den Pfingstlern zum Teil, dass sie versuchen, Geister zu befragen. Aber wir wissen ja, der Satan ist ja der Vater der Lüge. Also ein Dämon wird dir immer eine Lüge erzählen. Ist nie richtig. Ja? Und selbst diese individuelle Dämonenaustreibung ist ja nochmal eine ganz andere Sache, als kollektiv irgendwelche Fürsten der Finsternis binden zu wollen. Dafür gibt es überhaupt kein Vorbild irgendwo in der Bibel. Ja? Aber die Charismatiker sagen, das ist das Entscheidende, die Strategie, damit die große Erweckung kommt. Ihr Lieben, und die große Erweckung kommt nicht, weil die Menschen böse sind, verhärteten Herzens sind, weil der Herr Jesus, der große Prophet, klar gesagt hat, und das lesen wir vielleicht mal, Lukas 17, wie es in der Endzeit geistlich aussehen wird, grundsätzlich gesehen. Lukas 17, ab Vers 24. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein, an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also der Herr sagt hier, die Menschen werden immer mehr sich verhärten, in immer schlimmere, okkulte und perverse Sünden verstrickt sein, je länger die Endzeit dauert bis zum Ende hin, bis Gott nicht mehr kann, sondern das Feuer vom Himmel und das Gericht senden muss über diese gottlose Welt. Und das ist die biblische Antwort auf diese falsche Lehre von der Endzeiterweckung, von den Millionen, die sich bekehren. Und das ist auch die biblische Antwort auf diese Theorien der Charismatiker, dass es die Finsternisfürsten wären und die Dämonen, die die große Erweckung verhindern. Nein, sondern die Bibel sagt, es ist in allererster Linie das böse, verstockte Herz der sündigen Menschen. Und die sündigen Menschen sind so verstockt, und es erschüttert mich immer wieder, wenn ich das in der Offenbarung lese, dass sogar wenn Gott selber vom Himmel her Gerichte sendet, Hagel, übernatürliche Dinge, die nur Gott tun kann, dann lästern sie ihn und knirschen mit den Zähnen und sie bekehren sich nicht, sie taten nicht Buße. Überlegt euch das. Ja? Das ist dieser verdeckte Humanismus dieser falschen charismatischen Lehren. Sie entschuldigen den Menschen und schieben alles auf den Teufel. Aber die Bibel sagt ganz klar, der Mensch hat die Verantwortung. Er ist böse von Natur aus und wenn er sich nicht bekehrt, dann ist er schuld, nicht der Teufel. Und deswegen ist diese ganze Strategie von vornherein auf einem völlig unbiblischen Fundament aufgebaut. Die Charismatiker denken, wenn wir die Dämonen alle weggebetet haben, dann werden die Leute sich bekehren, scharenweise. Und genau in dieser Sicht versuchen sie auch zu arbeiten. Und das andere, was eben auch teuflisch ist an diesen Lehren, sie stellen Gott als völlig machtlos hin. Im Grunde ist es erschreckend, dass diese Leute zum Teil sogar Visionen und Offenbarungen anführen, wo angeblich Gott ihnen gesagt hat, ich kann nichts gegen den Teufel tun, du musst es tun. Ja, das ist diese Lehre, dass praktisch Gott angeblich der Gemeinde die Vollmacht gegeben hätte, durch ihre Proklamationen und Gebete alles zu bewirken. Gott selber kann nichts bewirken, wenn die Gemeinde nicht im Glauben proklamiert und in Existenz spricht. Das ist Magie. Ja? Wenn man sagt praktisch, wir sprechen die Stadt Stuttgart frei von der Dämonenherrschaft. Und man meint, das hat Wirkung, so wie Gott, wenn er sprach, dann geschah es. So wäre auch das Wort der Menschen vollmächtig, dass sie nur etwas sagen müssten und es würde so geschehen. Ja? Das ist eine teuflische Lehre, die letztlich den Menschen auf die Ebene Gottes hebt. Ja? Ihr seid selber Götter. So sagt es zum Beispiel der Kenneth Hagin und diese extremen Leute der Wort des Glaubensbewegung, die sagen, ihr seid Götter. Ihr müsst selber, ihr habt selber die Vollmacht. Ihr müsst den Teufel besiegen. Gott tut es nicht für euch. Und das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Lästerung Gottes. Und es bringt, stachelt die Charismatiker an, immer kühner zu werden in diesem spiritistischen Eindringen in die Finsterniswelt. Ja? Man will also bestimmte Geister binden, bestimmte Mächte, man will ihre Namen erfahren und man geht ganz gezielt vor, um praktisch letztlich da den Weg frei zu machen für das sogenannte Reich Gottes. Und auch das ist eben eine Lehre, die damit verbunden ist, dass behauptet wird, Christus wolle schon jetzt sein Reich antreten, aber er könne es nur, wenn die Gemeinde glaubend proklamiert und den Teufel bindet und praktisch Glauben ansetzt, um das Reich Gottes auszuweiten. Und deswegen auch diese magischen Lieder, die da auf den Jesusmärschen gesungen werden. Preist König Jesus! Das klingt ja sehr schön. Aber im Grund ist es eine ganz schlimme Verkehrung dessen, was Lieder eigentlich tun sollen. Denn diese Lieder werden im Grund für die Dämonen gesungen, nicht für den Herrn. Sie werden gesungen, um die Dämonen einzuschüchtern, weil diese Leute glauben, wenn wir sagen, Jesus regiert, dann regiert er auch wirklich. Wir setzen die Königsherrschaft Jesu Christi frei. So glauben es die Charismatiker. Mit unserer Proklamation, mit unserem Mund setzen wir Christus frei, dass er herrschen kann. Und wenn wir nicht sprechen, dann kann er auch nicht herrschen. Das ist grausam, ja. Das ist im Grund so lästerlich, weil es die Allmacht und Herrlichkeit des Herrn Jesus im Grund total verleugnet. Ja, ich könnte euch Zitate bringen in meinem Buch. In dem Kapitel sind welche drin. Das ist jetzt aus Zeitgründen schlecht, das zu machen. Aber es gibt da viele Zitate, wo man wo durch Visionen oder durch Lehre gesagt wird, Gott kann nichts tun gegen den Teufel. Ihr müsst proklamieren, ihr müsst euren Glauben einsetzen. Und wenn ihr richtig proklamiert mit Liedern, und da gehören auch diese Märsche dazu, wir nehmen diese Stadt Stuttgart ein. Deswegen marschieren wir um sie rum. Ja? So wie eben das Vorbild von Jericho. Ja? So meinen sie, könnten sie praktisch geistlich gesehen alle dämonischen Wälle um Stuttgart oder um was auch immer einreißen und dann passieren die großen Siege des Reiches Gottes. Ja? Was aber passiert, ist, dass diese Menschen eben immer tiefer in spiritistische Fesseln kommen. Dass sie immer mehr unter die Mächte genau diese Geister kommen, die sie angeblich so vollmächtig bekämpfen wollen. Ja? Und das ist eine ganz große Gefahr, dass eben da die Charismatiker in ihrem Wahn zu regieren letztlich zu beherrschen werden. Sowieso sind sie von diesem falschen Geist fehlgeleitet und beherrscht. Und das verschlimmert sich eigentlich immer mehr, je mehr sie da eben sich in diesen Lehren ergeben. Ich möchte mal einfach mal ein Zitat bringen aus so einer Schulungsbroschüre für Fürbitter, damit ihr mal so ein bisschen seht, was da alles gelehrt wird von den Charismatikern. Ich zitiere mal, Jesus hat seinen Sieg und seine Autorität der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Es liegt jetzt in unseren Händen, diesen Sieg auf Erden durchzusetzen. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Der Herr Jesus hat seine Autorität selber. Ja, wir haben sehr wohl Kraft, dem Herrn zu dienen in der Verkündigung des Evangeliums. Und das ist genau das, was bei diesem ganzen frommen Aktivismus nämlich völlig hinten rausfällt. Ja, es geht nicht mehr um die Verkündigung des Evangeliums, sondern es geht darum, dass man mit Dämonen kämpft. Ja. Was wir nicht tun, bleibt ungeschehen. Das ist so diese Theorie, Gott ist machtlos ohne unser Handeln. Gott hat sich festgelegt, durch uns zu handeln. Der Feind hat nur so viel Freiraum zum Wirken, wie wir ihm erlauben. Wir sind ein königliches Priestertum. Was tun Könige? Sie herrschen. Ja, da wird auch das vorweggenommen. Wir werden einmal herrschen, aber wir herrschen jetzt nicht. Ja, das muss man ganz deutlich sehen. Wir sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Die Gemeinde hat die Schlüssel auf der Erde zu binden und zu lösen. Sie kann die schlimmsten Übel der Hölle abwehren und die größten Segnungen Gottes freisetzen. Die Gemeinde muss den Sieg Jesu im Gebet herbeiführen. Also der Herr kann nicht selber siegen. Die Gemeinde muss den Sieg herbeiführen. Und sprechen, deine Herrschaft breche an in unserem Land. Du sollst König sein, dein Reich komme. Lasst uns in der Autorität Jesu gegen den Feind aufstehen. Satan, wir stellen uns gegen deine Pläne in dieser Familie, in dieser Stadt, in diesem Land. Wir verbieten dir, hier zu wirken. Merkt ihr diese Vermessenheit? Abgesehen davon, dass es auch eine ganz falsche Sache ist, den Satan persönlich anzusprechen. Das darf man nie tun, auch nicht irgendwelche bösen Geister. Ja? Wir reden mit dem Herrn Jesus. Er ist unser Ansprechpartner. Ja? Diese ganzen falschen Lehren, die wenden auch die Aufmerksamkeit dieser Leute total auf den Widersacher statt auf den Herrn. Ja? Sie beschäftigen sich ganz viel mit dem Feind. Und das ist absolut zerstörerisch und überhaupt nicht gut und ist auch nicht zur Ehre des Herrn. Sondern es ist letztlich verunehrt den Herrn, eine solche Lehre und eine solche Praxis. Ja? Also man denkt, der Feind hätte viel mehr Macht. Es wird zum Beispiel auch gesagt, dass Krisen in Gemeinden, irgendwelche Schwierigkeiten, dass die alle nur vom Feind kämen. Und das stimmt so natürlich auch nicht, wobei wir auch wissen, dass der Feind sehr wohl auch mit hineinmischt. Zum Beispiel auch in der Gemeinde versucht, Spaltungen zu Intrigen, Uneinigkeit, Verbitterung zu schaffen. Aber die Grundlage ist immer unser Fleisch. Ja? Und das wird da völlig ausgeblendet bei diesen Theorien. Und wie gesagt, in dem Ganzen ist eben auch diese Wortmagie, diese Vermessenheit, ihr seid selber Götter, ihr habt selber die Macht, das Reich Gottes auszuweiten. Ich lese auch noch mal so ein paar Proklamationen aus so einer Broschüre vor. Da heißt es zum Beispiel, wir setzen den Sieg Jesu Christi, sein vollbrachtes Werk auf Golgatha durch. Wir verdrängen den Feind und nehmen das Land ein. Wir dehnen Gottes Königreich und Herrschaft aus. Wir bringen den Willen Gottes auf die Erde herab. Wir machen Bahn für die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes. Wir reißen die Festungen des Feindes nieder. Wir setzen Gefangene frei. Wir sprechen in Existenz, was bisher noch nicht existierte. Das ist Magie. Das ist Vermessenheit. Der Satan versucht diese Leute praktisch genau auf seine vermessene, frevelhafte Anmaßung zu bringen, zu sein wollen wie Gott. Wir proklamieren Gottes schöpferisches Wort über Menschen, Städte und so weiter. Also schöpferisches Wort heißt prophetische Worte, die sie selber erfunden haben oder die ihnen der Teufel eingegeben hat, nicht Bibel. Wir bewegen den Arm, der die Welt trägt. Die haben kein geringes Selbstbewusstsein. Wir werden sichtbar belohnt werden. Tja. Mit Geld, mit Machtstellungen auf der Erde, mit Einfluss, mit Jets. So die erfolgreichen Pfingsten charismatischen Prediger wie Joyce Meyer, die haben mehrere Privatjets, die haben mehrere Villen. So, sie werden belohnt werden. Aber von wem? Wisst ihr? Ja, das sind also diese Lehren, die im Grund eine satanische Vermessenheit beinhalten. Diese Leute sind aufgeblasen. Die sind in einem Wahn. Sie meinen, sie regierten schon. In Wirklichkeit werden sie beherrscht vom Teufel und benutzt vom Teufel. Ja, also das sind diese Dinge. Viele Leute denken, wir haben den Schlüssel zum echten Christentum, zur Erweckung. Wir sind diejenigen, die ganz groß rauskommen werden. Und diese Aufgeblasenheit, dieser Hochmut ist eben auch eine ganz große Gefahr. Ich weiß es, als wir Pfingstler waren, wir haben auf die normalen Bibelchristen total runtergeschaut. Wir haben gedacht, naja, wenn die gerade mal mit Not errettet sind, aber die haben ja keine Ahnung. Die haben keine Vollmacht, die haben keine Kraft, die wissen nicht, wie man den Satan bindet, die wissen gar nichts. Wir müssen sie missionieren. Und aus dieser Geisteshaltung kommt es ja auch dann, dass die Leute das ausbreiten wollen. Sie wollen immer mehr Leute hineinziehen. Sie wollen jedem die Hände auflegen, um ihm auch diesen Geist zu verpassen. Deswegen muss man da auch warnen davor. Lasst euch niemals die Hände auflegen. Man muss auch junge Leute warnen. Lasst euch nicht die Hände auflegen von Pfingstern und Charismatikern. Weil da kommt ein falscher Geist drüber. Und ich habe oftmals in seelsorgerlichen Anfragen schon festgestellt, wenn Menschen über dämonische Belastungen klagen, Lästergedanken, Selbstmordgedanken, Depressionen. Und man fragt sie, hast du dir von einem Pfingster und Charismatiker die Hände auflegen lassen? Ganz oft kommt dann, ach ja, stimmt, da war mal was. Und wenn die Menschen sich davon lösen, dann werden sie auch frei von diesen dämonischen Symptomen. Also diese ganze Sache mit der Kriegsführung, genau wie die charismatische Bewegung insgesamt, ist ein raffiniertes Täuschungsmanöver des Engels des Lichts. Er stachelt die Leute an und sagt, wir sind die stärksten Kämpfer gegen den Teufel. In Wirklichkeit sind sie seine Werkzeuge, ohne es zu wissen oder zu wollen. Ja, vielleicht am Schluss einfach noch ein paar Gedanken und Betrachtungen über den biblischen Weg. Wir haben jetzt einiges gehört über diese Lehren der Charismatiker und Pfingstler, über diese attraktiven Lehren von der großen Massenerweckung. Demgegenüber ist die biblische Wahrheit ernüchternd. Du hast eine kleine Kraft. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Wir werden nicht die Welt regieren. Wir werden nicht den Teufel binden und vertreiben können. Ganz bestimmt nicht. Aber das ist auch gar nicht unsere Verheißung. Was ist unsere Verheißung? Die Verheißung ist, dass der Herr gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Wenn wir das studieren, was die Bibel über den geistlichen Kampf gegen die Finsternis sagt, und sie sagt ja einiges, zum Beispiel in Epheser 6, dann stellen wir fest, es geht immer um die Defensive. Es geht immer darum, die Angriffe des Feindes mit dem Schild des Glaubens abzuwehren. Nicht den Feind zu vertreiben, sondern standzuhalten und treu zu bleiben und den Auftrag Gottes unbeirrt auszuführen, auch wenn wir dabei vom Feind angegriffen werden. Das ist der wirkliche biblische Kampf, die geistliche Kriegsführung, wenn man das mal so nennen will, die die Bibel uns lehrt. Und das ist in der Tat wichtig. Wir sind ein kleiner Haufe, wir sind eine schwache Schar. Aber wir haben einen starken, mächtigen Herrn. Das ist das, was auch in diesem Sendschreiben an Philadelphia so deutlich wird. Ja? Die Philadelphia-Gemeinde hat eine schwache, kleine Kraft. Aber sie hat einen Herrn, der allmächtig ist und der ihr sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Wir stützen uns nicht auf geistliche Kriegsführung und dass wir irgendwelche Geister binden und vertreiben wollen, sondern wir wissen einfach, dort, wo wir im Namen unseres herrlichen Herrn Jesus Christus das Evangelium verkündigen, Gemeinde bauen, das ist unser Auftrag, dort kann uns der Feind nicht hindern, nicht wirksam widerstehen. Das ist die Verheißung des Herrn, dass wir dort, wo wir in seinem Auftrag bleiben, dort, wo wir dieses herrliche, mächtige Wort des Evangeliums verbreiten, dass dort Frucht sichtbar wird zu seiner Verherrlichung, dass die Gemeinde nicht zerstört werden kann, auch nicht in der Gänze verführt werden kann durch das Werk des Teufels, weil der Herr Jesus der Sieger ist. Und darauf dürfen wir uns stützen. Und dann dürfen wir wissen, wir werden nicht Massenbekehrungen erleben, denke ich, im christlichen Abendland in der Endzeit. Das müssen wir mal ganz deutlich sehen. Deutschland hat das Evangelium jetzt etwa 500 Jahre gehört und viele, viele Menschen haben es gehört und verworfen. Und es gibt eine zunehmende Verhärtung der Herzen und Verblendung der Herzen im christlichen Abendland. Ja? Der Boden ist sehr hart und steinig geworden. Das heißt aber nicht, dass wir aufhören sollten und entmutigt sein sollten. Wir müssen diesen Samen des Evangeliums weiter ausbreiten und es wird Frucht geben, bis die Vollzahl erreicht ist. Der Herr wird immer wieder hinzutun. Aber es wird sicherlich keine berauschenden Massenbekehrungen geben in der heutigen Zeit. Wir dürfen dem Herrn bitten, wir dürfen vertrauen, wir dürfen evangelisieren. Es sieht übrigens anders aus in anderen Ländern wie China, in Ländern, die das Evangelium die letzten 500 Jahre gar nicht oder kaum gehört haben. Dort gibt es durchaus auch noch größere Ernten und da dürfen wir dem Herrn dankbar sein. Aber wir dürfen nicht in Illusionen verfallen und wir dürfen auch nicht entmutigt werden, wenn sich relativ wenig Frucht zeigt. Ja? Das ist nämlich die Gefahr, wenn man immer nach der großen Erweckung Ausschau hält, dann sieht man eigentlich gar nicht, dass man dankbar sein darf für die Einzelnen, die sich heute noch bekehren. Und ich denke, das ist schon eine biblische, nüchterne Sicht. Wir dürfen wissen, das Wort Gottes selber hat Kraft. Die Fürbitte hat Kraft. Nicht, dass wir Dämonen binden, sondern dass wir bitten, Herr, erbarme dich über die Menschen. Gib Gnade, dass sich noch welche bekehren. Hilf du uns. Ich denke, was ganz viel auch mangelt in dieser letzten Zeit ist, dass unsere Evangelisationen nicht mehr mit Flehen und ernstem Gebet und ernstlicher Fürbitte verbunden sind, wie es früher, denke ich, noch öfters der Fall war. Uns fehlen die Witwen, die Tag und Nacht zu Gott rufen. Aber natürlich, wir sollten das alle tun. Ja? Das ist, denke ich, ein Weg, wo wir wirklich auch wissen dürfen, da dürfen wir ringen und da dürfen wir auch uns überlegen, wo wir nicht träge geworden sind und oberflächlich. Und ich fürchte, das ist der Fall. Ich bin ja viel auch in russlanddeutschen Gemeinden. Das ist mir zum großen Segen geworden. Ja? Und diese Geschwister, die haben noch etwas von dem Feuer einer Erweckung mit hierher gebracht, die in den 60er Jahren mitten in den schlimmsten Leiden der Verfolgung geboren wurde. Geboren wurde auf den Knien, wortwörtlich eigentlich von vielen Witwen, von vielen alten Frauen, die zum Teil in den Gemeinden dann noch alleine übrig geblieben waren. Und die haben gerufen zum Herrn, die haben gefastet und gebetet und dann haben sich plötzlich Scharen von jungen Leuten bekehrt. Und dann kamen wieder Männer. Und dann kamen wieder Männer, die bereit waren, auch das Opfer zu bringen, Älteste zu werden, obwohl sie dann vielleicht nach 2-3 Jahren verhaftet wurden und 20, 30 Jahre im Gefängnis waren. Dann kam eine Erweckung, die bis heute segensreiche Auswirkungen hat. Ja? Aber das ist nicht die Massenbewegung, sondern das ist, dass die Gläubigen aufwachen und Buße tun. Dass die Gläubigen wieder dem Herrn Jesus hingegebener dienen. Und da ist das Klima des Friedens und des Wohlstandes bei uns in Deutschland nicht sehr förderlich. Das merken übrigens auch die Russlanddeutschen. Ich meine, ihr habt ja selber auch eine solche Situation der Verfolgung hinter euch, wenn auch nicht so hart, denke ich, wie es damals in Russland war. Aber ich denke, das ist es, was uns insgesamt fehlt. Ich kann da nur als westlicher Christ sprechen. Da bei uns fehlt es bitterlich im Westen. Ja, da war dieser Wohlstandsgeist und auch dieses 68er Geist viel stärker noch am Wirken als hier im Osten. Aber es ist insgesamt so, dass wir da einen Mangel haben, ein Defizit. Und wenn wir wirklich mehr Frucht sehen wollen, dann dürfen wir eben auf diese Gnade, diese Gnadengabe auch zurückgreifen, dass wir beten dürfen, wie die Witwe in Lukas 18, ja, vor dem Herrn bitten dürfen, dass er Gnade gibt, dass noch etliche sich bekehren. Und auf solche Fürbitte hin tut Gott ganz gewiss und handelt, wenn auch nicht im Massenmaßstab, so dürfen wir doch einfach da Frucht erbitten. Und wir sollten vor allen Dingen auch sehen, in jedem Fall, ganz gleich, ob viel oder wenig Frucht, wir sind beauftragt, das Evangelium weiterzugeben. Und es wird Frucht bringen, zur Ehre unseres Herrn. Und dann dürfen wir wissen, diese Waffen, die Gott uns gegeben hat, die sind viel, viel stärker als diese falschen Waffen, als dieser ganze falsche, dieses Kriegsgeklirre der Charismatiker. Das bringt im Grunde gar nichts außer Verwirrung und Verführung. Aber wenn wir wirklich beten zum Herrn um Seelen, die sich bekehren, wenn wir wirklich im Vertrauen auf den Herrn noch das kraftvolle, unverfälschte Evangelium verkündigen, dann wird die Frucht nicht ausbleiben. Und der Auftrag ist, dass wir Gemeinde bauen, weil er seine Gemeinde baut. Dass wir wirklich auch die Gläubigen sammeln und ja, wirklich treue Gemeinde für den Herrn bauen, die die Züge von Philadelphia trägt. Auf der einen Seite eine kleine Kraft, auf der anderen Seite sagt der Herr, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Da möge der Herr uns Gnade geben, dass wir da bei diesem Auftrag dabei sind und vorangehen. Und dann werden wir auch erleben, dass die Pforten der Hölle uns nicht überwinden dürfen, dass der Herr uns Gnade und Sieg dazu gibt. Ich möchte schließen mit dem schönen, ermunternden Wort aus dem 1. Korintherbrief im 15. Kapitel am Ende. Das ist die biblische Zuversicht. In der Auferstehung des Herrn Jesus haben auch wir Sieg. In der Auferstehung des Herrn Jesus hat der Herr den Teufel besiegt, die Sünde besiegt, die Welt besiegt. Und er hat einen Triumph errungen, der jetzt schon uns zum Segen dient, der aber erst offenbar werden wird, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Das ist diese heilsgeschichtliche Spannung, die wir beachten müssen. Aber da sagt der Apostel Paulus uns in Vers 57 und 58 am Ende dieses Auferstehungskapitels: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen. Amen. Ihr Lieben, dann lasst uns noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, dich wollen wir preisen, dich, unseren wunderbaren Herrn und Retter. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns jeden Einzelnen, dass du deine Gemeinde erlöst und erworben hast mit deinem kostbaren Blut. Wir preisen dich dafür, dass wir jetzt als Heilige und Gerechte vor Gott stehen dürfen durch dein vollkommenes Sühnopfer, dass dein Geist uns zusammengeführt hat zu dem einen Leib des Christus, zu der Gemeinde, ja, von der du verheißen hast, dass die Pforten des Totenreichs sie nicht überwältigen werden, weil du selber deine Gemeinde baust. Und danke, Herr Jesus, dass wir daran auch beteiligt sein dürfen. Wir haben uns beschäftigt mit diesen vermessenen, falschen Lehren, nach denen die Gemeinde berufen sei, zu herrschen und den Teufel zu verjagen. Ach, Herr Jesus, das wirst du einmal tun. Wir wissen uns abhängig von dir. Lass uns unseren Auftrag hier auf der Erde klar und nüchtern sehen. Ja, dass wir berufen sind zu leiden, dass wir berufen sind, Zeugnis zu geben, dass wir berufen sind, in der Gemeinschaft mit dir auch alle Widerstände und den Hass und die Verachtung der Welt zu ertragen und darin zu überwinden, dass wir immer wieder neu dir nachfolgen, dir dienen, auch das Zeugnis des Evangeliums ausbreiten. Herr, mögest doch du uns dazu stärken. Segne du dein Wort an uns. Herr, es ist lebendig und kräftig. Wir wollen vertrauen, dass du wirklich auch unsere Herzen ermutigst und stärkst, dass du uns echte Erweckung schenkst, die sich nicht in irgendwelchen schwärmerischen Massenbewegungen zeigt, sondern darin, dass wir aufwachen, dass wir dich immer tiefer erkennen und lieben und dass wir auch unseren Auftrag in deiner Abhängigkeit, Gemeinde zu leben und Gemeinde zu bauen, klarer verstehen. Mögest du es doch schenken, Herr. Mögest du uns segnen mit deinem Frieden, mit deiner Gnade, mit deiner Gegenwart, auch wenn wir jetzt auseinandergehen, jedem Einzelnen noch ein Nachsinnen über dein Wort schenken und Frucht wirken zur Ehre deines wunderbaren Namens. Amen. Amen.